Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Hause Garage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Hause.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute spreche ich mit dem Kurt Pelda, Kriegsreporter, der vor kurzem nach mehreren Monaten aus der Ukraine zurückgekommen ist. Er erzählt, was er dort erlebt hat und wie er die aktuelle Situation sieht. Mit ihm unterhaltet sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Spannende Phase im Krieg um die Ukraine. Offiziell ist jetzt die Gegenoffensive lanciert worden. Lange hat man das nicht eingestanden. Die Frage ist, ist sie erfolgreich? Wo steht sie? Und wie geht es weiter? Das ist das Thema, das ich mit dem Kurt Pelda besprechen möchte. Eben, er ist zurückgekommen aus der Ukraine. Wie geht es dir nach dieser Zeit, Kurt?
Ja, ich habe immer ein bisschen Anfangsproblem, wenn ich in die Schweiz zurückkomme. Und jetzt, so nach einer Woche, geht es mir wieder besser.
Was für Anfangsproblem?
Ja, Albträume, schlecht schlafen.
Aber man kann doch da besser schlafen als in der Ukraine in der Nähe von der Kampfzone, oder nicht?
Hast du eigentlich Bett? Nein, es ist immer, wenn irgendeine Tür im Haus geschlagen wird und ich das höre, erinnert mich das an. Das tönt ein bisschen wie Artillerieführer in der
Stadt. Aber das hast du auch erlebt dort. Und hast du dann dort besser geschlafen in der Ukraine?
Auch dort hatte ich so Anfangsphasen. Also jede Region ist schon anders und dann muss man sich ein bisschen daran gewöhnen. Und dann nach ein paar Tagen ist dann okay. Dann wacht man auch nicht immer auf, wenn es schießt.
Also du bist ein paar Mal da gewesen. Dein letzter Aufenthalt war länger gewesen. Wie lange genau?
Über zwei Monate.
Über zwei Monate. Du hast immer gewartet, bis die Offensive kommt. Und dann ist sie nicht gekommen. Ja, also, frustrierend gewesen für dich?
Ja, zeitweise ist natürlich das Warten frustrierend, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass die Offensive schon länger angefangen hat, also eigentlich dort, wo es einen lokalen Gegenangriff von den Ukrainern bei Bachmut gegeben hat. Ich bin auch nach wie vor überzeugt, dass Bachmut ein Teil von der ukrainischen Offensive ist. Und ich glaube auch noch nicht, dass die Ukrainer wirklich Vollgas gegeben haben bisher. Aber Ich bin überrascht über den heftigen Widerstand von den Russen. Und was man eigentlich hätte können erwarten können, ist, dass halt so altmodische Waffen wie Panzerminen, dass das einfach ein schwierig zu überwindendes Hindernis ist. Und
auch in der heutigen modernen Zeit, ja, auch mit den modernen Mitteln, die man hat, dass eben, wenn man da irgendwie, man hat in der Schweiz, hat man das ja gehabt, gegen die Deutschen am Rhein und so, so irgendwelche eben Panzersperren. Das funktioniert auch heute noch?
Das funktioniert, wenn dahinter Stellungen sind und Beobachter sind oder eben Drohnen, die dann sehen, dann sind die Minenräumpanzer, also die haben so Rollen vorne dran und die bewegen sich relativ langsam und die anderen Fahrzeuge können nur in dieser Gasse, also das ist wie auf dem Serviertablett. Aha. Und man, die Russen wissen ja, wo sie ihre Minen verlegt haben, sie können dort drauf schauen und wenn sie dann sehen, oh, jetzt sind gerade da 3 Leoparden und 5 Bradleys, dann kommt Artillerie, dann kommen Helikopter, wo ihre Panzerabwehrlenkwaffen aus Kilometer Entfernung können abschießen und die Helikopter sehen die ja, die fliegen so hoch, damit sie die Gegner sehen. Und das ist ein bisschen wie im Schießstand. Also solange die noch in dem Minenfeld stecken und auch wenn sie sich zurückziehen, sie müssen ja immer wieder durch die Gassen durch. Das ist so ein Nadelöhr.
Ich glaube, das ist der gefährlichste Ort, dort, wo die Minen geräumt werden müssen, weil dort sind sie und da kann man sie sehen. Und das ist der gefährlichste Moment eigentlich, die Minenräumung, genau, die sie dort machen müssen, oder?
Das hat man auch umgekehrt gesehen bei den Russen, wie sie angegriffen haben, auch so praktisch in der gleichen Gegend wie jetzt, wo die Offensive stattfindet, im Januar und Februar. Und da hat man sich immer lustig gemacht, dass die Panzer immer wieder auf Minen fahren, oder? Und dass sie noch mehr schicken und noch mehr schicken. Das haben ja jetzt die Ukrainer nicht gemacht, aber sie haben natürlich heftige Verluste gehabt.
Also, reden wir ein bisschen noch allgemein. Du bist ja so 2 Monate gewesen. Was ist so deine Haupterkenntnis, wo du in diesen 2 Monaten gehabt hast?
Es ist logistisch sehr viel passiert. Also das ist nicht so offensichtlich, das kommt selten in die Medien. Aber die Ukrainer haben sehr viel Material bekommen. Aber halt einfach, es geht alles sehr langsam. Und was wir jetzt sehen, oder, dass die Leute, also die haben 60 Leopard 2 und das lenkt einfach nicht. Also natürlich haben sie noch ein paar hundert andere Panzer, aber am modernen Material und der Unterschied zwischen modernem Material und altem sowjetischen ist, dass Panzerbesatzungen eben überleben, wenn der Panzer
getroffen wird. Wir haben ja dort den Leopard gesehen, von allen Seiten, immer wieder, wo die Russen zeigen. Es war immer der gleiche Leopard gewesen, oder?
Ja, es sind schon ein paar gewesen. Also sie haben sicher, also die Zahlen sind zwischen 2 und 12. Ich denke, es ist 6 bis 8, das stimmt wahrscheinlich. Aber einige davon haben die Ukrainer geborgen und die sollen jetzt repariert werden. Und das ist eben auch etwas an dem Material, das kann man eben. Also es ist nicht Hopfen und Malz verloren. Und die Panzer haben ja eben Feuerlöschsystem. Also wenn die Munition explodiert, dann geht der Druck, wird nach außen geleitet und das erhöht einfach die Überlebenschancen.
Haben die überlebt? Weil der Putin hat ja so gesagt, glaube am Dienstag so zynisch, die Leopard-Panzer, die brennen am besten.
Also wir haben wenig Brennende gesehen. Also es ist wirklich interessant, wenn man die russischen Videos anschaut, dann raucht es, grauer Rauch bis schwarz. Und wenn dann das Feuerlöschsystem anfängt, das ist automatisch, dann wird der Rauch plötzlich weiss, oder? Das ist klar, weisser Rauch ist mit Wasser, oder? Und dann hört das Video auf. Dann
das sieht heisst, man eben nicht, dass er ausbrennt. Selber kann sich löschen?
Ja.
Der hat das Löschsystem im Panzer. Als alter Panzersoldat, der noch angefangen hat auf dem Centurion, bin ich begeistert, dass es so etwas gibt.
Ja. Und das rettet Leben. Und es ist ja die Besatzung, die jetzt trainieren, das ist viel schlimmer, wenn man die Leute verliert, als wenn man den Panzer verliert. Die Frage ist jetzt einfach, kriegen sie genügend neue und vielleicht müssen sie eben auch ihre Taktik lernen.
Also, aber es ist relativ lang gegangen, bis die Waffen gekommen sind. Also man hat ja eigentlich schon im Herbst gehofft, dass die kommen. Und dann ist so lang gegangen, A, bis sie gekommen sind, B, bis dann die Leute auch ausgebildet worden sind. Und in dieser Zeit, was haben die Russen alles gemacht?
Sie haben befestigt und sie haben die Minenfelder gelegt.
Aber 800 oder 1000 Kilometer, dunkt einem also noch lang, dass man dort auf 1000 Kilometer Befestigungen machen und Minen legen.
Das sind Maschinen, die das machen. Also auch maschinelle Minenfelder verlegen und die ganzen Grabsysteme. Da haben ja die Russen ganz, ganz viele Baufirmen, also im ganzen Land, und das ist ein grosses Land, Russland, oder? Beauftragt und dort angebracht und auch recht hohe Löhne zahlt, damit das gemacht wird. Also das war die Privatwirtschaft, die das gemacht hat für die russische Armee. Und das Schlimme ist eben auch, die Russen, man hat den Russen Zeit gelassen, das zu üben, oder? Wenn die Sachen einmal dort sind, muss man ja üben und jetzt, oder, quasi, die Koordinaten von dem Minenfeld, da würde man jetzt mit der Artillerie draufschießen und dann müssen Helikopter kommen und dann müssen Kamikaze-Drohnen kommen. Das muss man alles vorher sich überlegen und je nachdem üben. Und dadurch, dass im Westen halt das übliche Zögern und langsam und Bürokratie, hat das den Russen sehr viel Zeit gegeben, sich gut vorzubereiten. Und zum Beispiel eine von diesen Armeen, die 58. Armee, die dort im Süden unter anderem stationiert ist, die ist eigentlich bisher im Krieg gar nicht so involviert gewesen. Die ist noch fit und vollzählig mehr oder weniger und ist nicht so dezimiert wie andere russische Truppen. Und ausgerechnet dort haben die Ukrainer unter anderem eben auch angegriffen.
Eben, es hat ja geheissen, sie wollen Schwachstellen finden. Und man hat es gehört, es sind so zwei Orte, wo sie sind. Wie heisst das? Velika, noch wo Silka und Orichiv an zwei Orten auf dieser ganzen grossen, langen Front. Aber ist das richtig gecheckt worden oder ist das auch wieder eventuell nur ein Finden, um dann noch jemand anders zuzustoßen? Was meinst du?
Also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass sie vielleicht eben doch noch an einem anderen Ort zuschlagen. Ich vermute immer noch, dass auch bei Bachmut etwas passieren könnte. Aber ich habe natürlich nicht Einblick in das Denken vom ukrainischen Generalstab. Aber vor einem Jahr, im letzten Herbst, ist es ja so gewesen, dass sie im Süden bei Cherson eine Offensive angefangen haben und das ihre Finte war, um jemand anders zuzuschlagen.
In Kharkiv.
Genau. Und jetzt sind es ja, man sagt, dass drei von diesen 9 bis 12 neuen Brigaden, also mit modernem Material, unter anderem mit Leopard, die haben sie bisher eingesetzt.
Also mehr als die Hälfte ist gar noch nicht im Einsatz.
Genau. Also man hat zum Beispiel noch keine deutschen Marderschützenpanzer gesehen. Oder? Man hat nur die Bradleys gesehen. Man hat noch keine...
Sind denn die nicht so gut, die Bradleys? Also im Vergleich jetzt zu diesen Mardern, was meinst du? Bradleys sind ja relativ viel lang geleitet worden, oder?
Ja gut, die meisten sind einfach auf Minen gefahren.
Und also man muss sagen, Schützenpanzer, vielleicht für die Leute, die sich militärisch nicht auskennen, die braucht man in erster Linie, um Truppen zu transportieren, führen an die Front, die dann geschützt sein sollen, so einen Schützenpanzer. Das sind eigentlich keine Panzer in dem Sinn.
Sie sind nicht so stark gepanzert wie ein Kampfpanzer, aber der Unterschied zwischen einem Truppentransporter und einem Schützenpanzer ist eben, dass ein Schützenpanzer eine sehr führkräftige Kanone hat und selber kämpfen kann. Und das ist eben... Also das sieht man immer wieder, dass die Bradleys haben wirklich ganz schnell schiessende Kanonen und das ist super, um Grabensysteme anzugreifen. Also das räbelt so richtig.
Und von denen haben sie viel, von diesen Bradleys?
Ja, nicht genug. In meinen Augen nicht genug. Aber sie kriegen auch von den Schweden, kriegen sie CV-90, die sind vielleicht sogar wesentlich besser wie Bradleys.
Und dann haben sie AMX von den Franzosen.
AMX, gut, das sind leichte Kampfpanzer, aber in meinen Augen die Zahlen längen einfach nicht. Und für die Ukraine, also das haben sie mir immer wieder gesagt, ist das ein riesen Theater logistisch, die ganzen Ersatzteile, die Mechaniker ausbilden. Also ein Mechaniker, ein ukrainischer, der muss irgendwie 12, 15 verschiedene Panzermodelle können reparieren. Also das ist wirklich ein unglaublicher Aufwand.
Also, wenn wir schauen, wie jetzt die Situation ist und wie sie sich entwickelt, wir reden über das mit dem Kurt Peller, machen zwischen der Musik, als nächstes mit dem Rod Stewart, und zwar mit seinem Song, das ist einer von meinen Lieblingen von Rod Stewart, The First Cut is the Deepest.
If you want, I'll try to love again.
Kurt Beldar ist zurückgekommen nach 2 Monaten in die Ukraine. Wie hast du die Stimmung erlebt? Hat sie sich geändert in dieser Zeit? Jetzt war ja zuerst der Winter, vor dem man so Angst hatte. Den hat man dann überwunden. Dann haben wir gesagt, jetzt kommt der Frühling, jetzt ist das besser. Und jetzt kommt unsere Gegenoffensive. Wie hat sich das ausgewirkt dort? Was hast du erlebt?
Also alle Leute, Zivile und Militärs, sind natürlich froh gewesen, dass der Winter vorbei war. Also für die Soldaten war das ja schrecklich gewesen, in diesen Gräben. Aber dann ist eine relativ lange Regenphase gekommen, im Frühling, haben wir ja auch gehabt. Und das ist also wirklich für die Soldaten hatten in den Gräben und Bunker. Also die sind zum Teil gewartet im Regen und ich bin auch mit meinem Schweizer Auto da durch den Schlamm gefahren und zeitweise wirklich fast stecken geblieben. Da kann man sich schon ein bisschen vorstellen, dass das ein ziemlicher Horror ist, jetzt abgesehen vom ganzen Kriegerischen und vom ganzen Blut. Aber es sind natürlich alle haben auf die Offensive gewartet und jetzt bin ich halt in der Schweiz, es ist für mich schwierig zu beurteilen, wie das aufgenommen
wird. Aber dort, wo haben die Leute immer noch positiv das Ganze angeschaut, haben das Gefühl gehabt, wir gewinnen wirklich den Krieg?
Ja, die meisten schon. Und wie wollte ich sagen, es ist eine Verzweiflung. Es ist, wir haben keine Wahl. Das
Eben.
Ist das, was sie sagen.
Wir können nicht sagen, wir hören auf genau. jetzt. Oder?
Wir können nicht sagen, jetzt haben wir es uns anders überlegt. Und jetzt,
ja, aber andererseits könnten sie sagen, okay, es gibt so einen eingefrorenen Konflikt, wie wir es an anderen Orten erlebt haben. Wir haben ein bisschen zurückerobert, wir werden nicht alles zurückerobern. Und das ist wahrscheinlich das Beste, was wir rausbringen. Aber das ist nicht die Haltung.
Nein, das ist überhaupt nicht die Haltung, weil die Ukrainer sind sich bewusst, dass Russland sehr viel grösser ist als die Ukraine. Also wenn Russland Zeit hat, die Leute zu mobilisieren, die zu trainieren. Sie kriegen jetzt auch Waffen und sagen wir mal, elektronische Bestandteile von den Chinesen. Also sie können schon langsam, aber sicher aufrüsten. Also sie haben Limiten oder, bei ihrer Rüstungsindustrie. Die kann nicht mithalten mit dem ganzen Westen. Aber wenn die Russen Zeit bekommen, dann können sie natürlich die Ukrainer an die Wand drängen. Vor allem, wenn die westlichen Unterstützung
nicht. Aber jetzt geht es ja länger, jetzt haben sie Zeit bekommen, oder? Könnte das doch auf die andere Seite schlafpendeln? Ja, weil man hat jetzt ja das Gefühl, oder? Man hat immer gesagt, die Russen sind nicht motiviert, die Soldaten und so. Hat man das vielleicht auch ein bisschen überschätzt?
Nein, an gewissen Orten sind sie sicher nicht motiviert. Und gerade die Einheiten, die grosse Verluste hatten, die sind natürlich ganz andere, sie haben eine andere Kampffähigkeit, wie jetzt zum Beispiel die 58. Armee.
Aber das sind ja vor allem auch irgendwelche schlecht ausgebildete Ex-Sträflinge, die man dafür geschickt hat, oder?
Ja, aber im Zeitpunkt, wo sie in der Offensive sind, Offensive ist sehr viel schwieriger und da haben die ziemlich versagt, in der Winteroffensive von der Russen. Und jetzt ist es umgekehrt, Verteidigen ist viel einfacher. Und man muss einfach auch sagen, die Russen haben gelernt. Also zum Beispiel elektronische Kriegsführung. Da haben sie zum Teil, also nicht nur mehr jetzt während der Offensive, aber das habe ich zum Teil, das haben sie mir erzählt in diesen 2 Monaten, oder? Dass sie mit elektronischen Kampfmitteln, zum Beispiel die GPS, das GPS-Signal stören und dann sind all die GPS-gesteuerten Lenkwaffen von den Ukrainer nicht mehr so präzise gewesen oder haben gar nicht richtig funktioniert.
Und wie lange haben die das haben können stören?
Das ist einfach regional oder lokal, ja. Können sie das.
Aber während Stunden oder Minuten? Oder wie?
Nein, schon auch länger. Die Sache ist natürlich, dass so ein Jammer, das fällt auf, oder? Der sendet ja. Also ja. Das ist ein starker Sender und da kann man natürlich auch ausfindig machen und zerstören. Und das versuchen die Ukraine auch. Also das ist immer so ein bisschen, die einen rüsten hoch, die anderen ziehen nach. Und wer
aus welcher Distanz könnte die kommen? Wie weit weg könnte sie die Jammer?
Ich weiß es nicht genau, aber das sind wirklich starke Sachen. Die braucht man dort, wo es wichtige Ziele hat, also wichtige Kommandoposten. Aber eben, dann machen die Tschetschenen solche Sachen, wie er redet von einem tschetschenischen General von seinen Kämpfern und dann lässt er die 2 Stunden warten im Freien, im Sommer. Die Ukrainer kriegen das mit und dort sind offensichtlich die HIMARS-Raketen nicht gestört worden und haben einen riesen Massaker angerichtet bei den tschetschenischen und russischen Soldaten und scheinbar der tschetschenische General verwundet worden. Also das können die Ukrainer immer wieder mal machen.
Auch, aber das ist die Dummheit von den Russen. Dort sind glaube ich über 100 umgekommen, vermutet auch noch mal 100 Verletzte. Auf die Art und Weise hat sich einer wollen inszenieren. Aber die Informationen sind ja gekommen, unter allem auch von russischen Bloggern, weil die Ukrainer, die geben ja sozusagen keine Information. Wie glaubwürdig sind die russischen Blogger?
Also ich schaue immer drauf, was sagen die Ukrainer, was sagen die Russen. Und wenn sie sich in dem einig sind, also jetzt bei einem gewissen Sektor an der Front, dann würde ich sagen, sind wir da der Wahrheit ziemlich nah. Und man muss wirklich sagen, wenn man die ukrainische Karte anschaut vom Frontverlauf und die russische, dann sind die häufig sehr ähnlich. Es ist mehr die Frage von der Verlust. Natürlich sagen die Russen, es sind viel mehr Ukrainer umgekommen, die Ukrainer sagen das Gegenteil. Und vieles von dem, was wirklich passiert ist, werden wir erst nach einer Woche oder manchmal nach einem Monat kriegen wir das raus. Und ist jetzt auch noch, muss man noch ein bisschen abwarten, um ein endgültiges Urteil abzugeben über die Offensive. Ich glaube, es hat noch gar nicht so, also mit der vollen Kraft haben die Ukrainer noch nicht zugeschlagen. Aber vielleicht sind sie auch ein bisschen rotlos, weil sie selber nicht erwartet haben, dass der Widerstand so heftig ist.
Eben, und vielleicht hat man die doch unterschätzt. Und was ich jetzt da gelesen habe, hat mich interessiert und auch überrascht, dass die Hauptlinie der Russen zwischen 15 20 Kilometer hinter der vordersten Linie sind. Also wenn man die vorderste Linie überwindet, geht es so 15 bis 20 Kilometer, bis man an die Hauptverteidigungslinie ankommt. Das ist ja unglaublich, was man da alles muss überwinden.
Ja, aber das ist auf der ukrainischen Seite genau gleich. Also das habe ich viel gesehen. Also wenn man nach Bachmut fährt, ist egal von welcher Richtung, von der ukrainischen Seite her, sieht man immer wieder neue Stellungssysteme auf den Hügeln, Minenfeldern. Und auch jetzt werden die noch angelegt. Aber dort sind keine Soldaten. Und was die Russen dann machen müssten, wenn sie jetzt aus der ersten Linie, die auch eine starke Linie ist, wenn sie aus der ersten und zweiten Linie zurückgeworfen würden, auf die sogenannte Hauptkampflinie, dann müssen wir dann auch noch sehen, haben die Russen noch genügend Soldaten, um das alles zu bemannen. Also die Befestigung sehen auf dem Satellitenbild sehr eindrücklich aus. Aber wir wissen, dass die Russen viel weniger Soldaten in der Ukraine haben, wie die ukrainische Armee mittlerweile gross ist. Also die Ukraine haben im Moment noch eine zahlenmässige Überlegenheit.
Andererseits eben, aber bis man die erste und zweite Linie überwunden hat, hat man sehr viele eigene Verluste müssen hinnehmen. Und hat man dann, wenn man vielleicht sogar dann die Hauptlinie überwunden hat, noch Kraft, noch weiter zu gehen, zum Beispiel eben ans Asowsche Meer?
Ja, das ist natürlich die grosse Frage. Und vor allem die grosse Stärke der Russen ist ihre Artillerie. Sie haben immer noch genügend Munition, sie haben unglaublich viele Rohre. Und das habe ich also wirklich jetzt in den zwei Monaten zur Genüge gesehen. Also natürlich haben die Ukrainer mittlerweile auch mehr Geschütze und sie schiessen gezielter, weil sie eben genauere, präzisere Waffen haben. Aber das ist auch drückend, was dann zurückkommt. Also, die Russen antworten ja und dann rebeln es. Und das ist ein riesiges Problem.
Und dann haben die Russen natürlich die Lufthoheit.
Ja, wobei die jetzt nicht so eine wahnsinnige Rolle gespielt hat. Das Problem ist mehr, dass die Ukrainer mit ihren Flugzeugen kaum in der Lage sind, die Kampfhelikopter der Russen, die eben einen Kilometer oder zwei Kilometer hinter der Front dann kommen, ihre Raketen abschießen, und das sind Lenkwaffen, und damit eben Bradleys zerstören oder kaputt machen oder Leoparden, dass sie die nicht gut können abschießen. Hätten sie Flugzeuge in der Luft mit genügend guten Radars, um eben die Kamouflage 52 Helikopter zu erkennen, dann wäre das viel einfacher, die aus der Luft abzuschießen. Das ist ja kein Problem für ein Flugzeug, wie die vom Boden zu treffen, weil die Helikopter fliegen ganz knapp über dem Boden.
Also die kann man vom Boden aus fast nicht treffen, eher aus der Luft. Aber eben, es geht ja vor allem um die F-16, die sollten kommen von Amerika, von den Niederlanden, von anderen Ländern. Die ukrainischen Piloten werden ausgebildet, weiss man da in etwa, wann denn die könnten an der Front auftauchen?
Also es hat sich jetzt immer gezeigt, dass die Ukrainer sehr viel schneller Sachen lernen. Und das sind ja Profi-Piloten, oder? Und die sagen auch, es ist viel einfacher, einen F-16 zu fliegen, wie einen MiG-29, so einen alten Rochlen, oder? Mit einem Rauchschweif, den man aus 10 Kilometern
entfernt sieht. Aber man hat immer das Gefühl, die Modernen sind kompliziert. Also wenn ich einen Fernseher einstellen muss, in einem Hotelzimmer habe ich viel mehr Mühe mit einem modernen Gerät als mit einem alten. Ja, wo ich nur auf den Knopf was drücke.
Also ich bin kein Pilot, aber Piloten sagen zum Teil, dass eben der Computer einen grossen Teil von der Arbeit vom Pilot abnimmt. Und dass es dadurch einfacher ist. Also die Ukrainer können das sicher sehr schnell lernen, sind auch dabei, aber das Problem ist, dass der Westen hat einfach unglaublich lang gebraucht, bis die Sachen ausgeliefert werden.
Ja, vor allem auch, bis man sich entschieden hat, das überhaupt zu liefern. Lang ist es gegangen, bis man gesagt hat, Panzer. Zuerst noch die HIMARS ist gegangen, eine Zeit lang, dann Panzer. Und am Schluss jetzt noch die Flugzeuge. Das ist ja über ein Jahr gegangen, bis man sich da entschieden hat. Und es sind, glaube ich, eben doch die Europäer gewesen, die da haben immer müssen vorausgehen müssen und die Amerikaner erst hinterhergekommen sind, oder nicht?
Ja, also, man muss sich einfach ganz im Klaren sein, das kostet unendlich viel Blut. Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende von ukrainischen Toten und Verwundeten sind Folge von diesen Sachen. Jetzt müssen die Ukrainer die Cruise Missiles, die Lenkwaffen, die sie von den Engländern bekommen haben, müssen sie an ihre alten Sukhoi-24 Flugzeuge hängen. Das hat recht viel technisches Zeug gebraucht, um das anzupassen. Und auch bei den Gleitbomben, die sie jetzt benutzen, und das machen übrigens die Russen auch, die haben auch Gleitbomben, das ist etwas sehr Wirksames und relativ Günstiges. Auch die müssen sie mit ihren alten sowjetischen Flugzeugen, also die Ukrainer, müssen die adaptieren und so abwerfen. Und es wäre natürlich viel, viel einfacher und wirksamer, wenn sie das mit westlichen F-16 oder redest jetzt auch von F-18 aus Australien, wenn sie das könnten machen, aber es braucht eine Entscheidung, weil irgendwann kommen die Sachen zu spät.
Mhm. Aber eben, du sagst, da hat sehr viele Opfer in der Ukraine, Zahlen gibt es nicht, aber hast du das erlebt? Familien, die plötzlich da toten Vater oder Brüder oder Sohn angeliefert bekommen, wie da die Reaktionen gewesen sind?
Ja, ich bin auch schon bei den Leichenschauhäusern gesehen und also nicht bei der jetzigen Reise, aber es ist mittlerweile so, dass es kaum eine Familie gibt, die nicht selber irgendwie betroffen ist. Und man sieht auch an den Friedhöfen eben die ukrainische Flagge oder halt die rot-schwarze Flagge von der sogenannten Unabhängigkeit. Das sind alles Zeichen, dass da sind tote Ukrainer, also Soldaten begraben. Also,
wie geht die Bevölkerung damit um? Wie geht die Familie mit dem um? Wie hast du das erlebt?
Ja, da ist natürlich schon eine tiefe Wut im Buch.
Wut?
Wut, ja. Also zum Teil auch gegen die eigene Führung, weil also die Probleme, die die Russen haben, also noch alte Sowjetmentalität, die gibt es auch in der ukrainischen Armee. Vor allem die älteren Offiziere, die älteren Generäle, die machen es noch so, wie sie es in der Sowjetunion gelernt haben. Und die jüngeren Offiziere sind sehr wütend, weil die haben es im Westen gelernt, die würden es anders machen. Und da ist ein ständiger Streit zwischen den beiden Seiten. Und natürlich macht man sich auch dafür verantwortlich, wenn Leute umgekommen sind. Ich habe in Bachmut habe ich eine Flugabwehreinheit getroffen. Also per Zufall bin ich mit denen ins Gespräch gekommen, neben ihrer Fliegerabwehrkanone. Dann haben sie mir erzählt, ja, wir sind eigentlich Fliegerabwehr, aber uns hat man einfach in die Gräben nach Bachmut geschickt. Und wir haben außer unseren Schuhen, unsere Uniform, Helm und dem Gewehr haben wir nichts gehabt. Wir haben uns die Schaufeln, um Schützengräben zu bauen, haben wir uns selber müssen besorgen. Wir sind all die Häuser, die verlassenen Häuser, schauen, ob wir irgendwelches Grabmaterial finden. Und der eine von dieser Einheit hat mir erzählt, ja, jetzt sind wir ein bisschen außerhalb von Bachmut, jetzt geht es uns besser. Aber von seiner Einheit, 25 Leute, sind nach 2 Monaten 4 aus Bachmut zurückgekommen.
Wow. Und wie gehen die mit dem um? Wie gehen die mit dem um? Also, das muss ja rein psychische Belastung vor allergrößter Ausmaß müsste das sein, oder?
Ja, man sieht ja auch, also wie viel die rauchen und wie sie aussehen. Ich meine, die sind zum Teil wirklich dann ausgemergelt oder halt einfach, natürlich haben die alle Traumata. Aber jetzt zum Beispiel die Flugabwehreinheit, die sind trotzdem noch so motiviert gewesen, dass sie, also die haben sich alle Feldstecher müssen kaufen, das haben sie nicht gekriegt von der Armee und mit dem haben sie Drohnen von den Wagner-Söldner. Die Piloten sind recht gut und fliegen dann so zum Teil im Wald, unter den Baumwipfeln, wo sie kommen und nutzen das Gelände aus, damit ihre Drohnen nicht abgeschossen werden. Weil das ist vor allem die Aufgabe von diesen Flugabwehreinheiten. Ja. Und die sind dann die ganze Zeit und haben den Horizont beobachtet und haben auch manchmal über Funk gehört, oh, jetzt kommt wieder eine Drohne oder oh, auf die nicht schiessen, das ist eine von uns bitte, oder? In den nächsten 10 Minuten kommt die bei euch vorbei, lasst sie durch. Und die sind also schon motiviert gewesen, ihren Job weiterhin zu machen. Weil sie einfach wissen, wenn sie es nicht machen, dann verlieren sie.
Ich rede mit dem Kurt Pelda. Er ist jetzt wieder zwei Monate in der Ukraine gewesen. Machen wir zwischen ihnen Musik und reden nachher weiter.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music,
Kurt Bell, da ist längere Zeit in der Ukraine gewesen. Da hast du mal am Telefon gesagt, ich glaube, ich wohne jetzt ein bisschen in der Ukraine, oder?
Ja, ich habe mir eine Wohnung genommen und ja, ich werde jetzt wahrscheinlich immer mehr Zeit in der Ukraine
haben. Und erzähl mir, warum? Wie fühlst du dich dort?
Es ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die Ukrainer sind ein bisschen anarchisch veranlagt, oder? Weil der Staat war lange Zeit korrupt und man hat eigentlich sich nichts Positives vom Staat erwartet und hat sich einfach selber organisiert. Das ist in meinen Augen auch ein wichtiger Grund, warum sie im Krieg so erfolgreich sind, weil sie, wenn es der Staat nicht macht, wenn es die Armeeführung nicht macht, dann macht man es privat. Also man organisiert halt ein Auto oder eben bis hin zu Schützenpanzer haben sie privat organisiert. Also wirklich erstaunlich. Und das führt dazu, dass sich ich mich jetzt dort eigentlich auch als Ausländer relativ frei fühle.
Also eben also, niemand hast du ein bisschen gerne ein Anarchie?
Ja, wahrscheinlich, ja. Also ich habe durchaus, also ich finde es wichtig, dass man einen Staat hat, der für gleich lange, also für Spielregeln ja. sorgt. Aber ich glaube, da in der Schweiz übertreiben es mir gewaltig. Und wir sehen da zum Teil nicht mehr, was wichtige Probleme sind und was unwichtige sind. Und ich finde eben so die Regulierungsdichte da und, also unser Staat ist sehr effizient. Wenn man einen Pass braucht oder so, das ist natürlich super, das funktioniert. Das funktioniert aber auch in der Ukraine. Mhm. Aber einfach so das Leben, es ist weniger dicht besiedelt und die Leute lassen einem in Ruhe. Also man kann eigentlich machen, was man will.
Also du hast ja eine Wohnung noch in Odessa, das hat man ja gehört, hat wieder Angriff gegeben, auf Odessa, auch auf zivile Ziel. Also man ist der gefährdet. Wie hast du jetzt die Stimmung erlebt?
Ich habe mir am Schluss keine Wohnung genommen in Odessa, weil mir das einfach zu weit weg ist. Ich habe mir in der Nähe von Bachmut eine Wohnung genommen.
Von Bachmut?
Ja, 20 Kilometer entfernt. Ja.
Oh mein Gott. Gibt es dort noch Wohnungen, wo man drin wohnen kann?
Ja. Dort ist, das ist wirklich erstaunlich. Also, so viel Munition haben denn draussen nicht, dass sie gerade alle Städte in der Umgebung zerstören. Aber eben, Odessa ist lange Zeit ja mehr oder weniger verschont worden. Wobei in unseren Medien heisst es immer, Odessa sei bombardiert worden oder beschossen worden. Aber unsere Medien können nicht unterscheiden zwischen der Provinz oder Oblast Odessa und der Stadt Odessa. Oder? Und meistens sind Angriffe auf eine strategisch wichtige Brücke gewesen. Das ist sicher, was weiß ich, 40 Kilometer von Odessa entfernt. Aber ich glaube, der letzte Angriff hat wirklich auch Häuser und glaube, einen Supermarkt getroffen in Odessa selber. Aber das ist wirklich selten.
Aber die Leute haben dort Angst, dass sie sich treffen kann? Oder ist das fast schon theoretisch, die Angst?
Das ist, also natürlich gibt es immer wieder mal Tote und Verwundete, aber ich kann dir erzählen von einem Opernbesuch. Man hat ja ein weltberühmtes Opernhaus in Odessa.
Und das funktioniert?
Das funktioniert wunderbar. Und dann am Anfang wird einem gesagt, ja, also im Fall vom Luftalarm müssen ja alle Leute, die beim Staat arbeiten, das ist an der Uni so, Schule, müssen in den Bunker. Und im Opernhaus in Odessa hat man noch die Option, man kann auch rausgehen. Und es ist dann tatsächlich so, nach dem ersten Akt ist Luftalarm gewesen, und dann hat es auch geheißen, wenn der länger dauert, dann brechen wir das Konzert ab und wenn es nur eine halbe Stunde ist, dann kommen wir wieder zurück. Und es ist niemand im Bunker, sind alle mit den Champagnergläsern, sind sie raus. Es ist ein wunderschönes Opernhaus. Und sind dort umeinander gestanden und haben weiter Smalltalk und Chin-Chin. Und, also,
das hat die anarchische Seite, man hält sich da nicht dran die Vorschriften.
Ja gut, es sagt ja niemand, man muss im Bunker.
Aha.
Die Leute ignorieren die meisten Luftalärme. Und einfach, weil sie von der Erfahrung her wissen, meistens ist es ein Fehlalarm. Mhm. Also irgendetwas kommt da schon. Sie sehen auf dem Radar, jetzt kommen wieder ein paar Raketen, aber oft wissen sie nicht, wo die hinfliegen. Und auch wenn eine Stadt wie Odessa getroffen wird, das ist eine Millionenstadt. Wenn da vier Raketen irgendwann mehr explodieren, dann hört man es zum Teil nicht einmal überall, dass es gegeben hat.
Aber vor allem Kiew, die Hauptstadt, wird ja sehr intensiv angegriffen. Und dort hat man ein gutes Luftabwehrsystem. Das funktioniert weitestgehend, oder?
Ja, das ist eben auch mit dem Grund, warum das so gut funktioniert, ist, dass die Ukrainer wirklich digitalisiert sind, hervorragende Informatiker haben und es geschafft haben, die verschiedenen Systeme, also die moderne westliche und ältere sowjetische Systeme, in einer Software zu integrieren, sodass die immer wissen, was die einen machen. Und das ist wirklich, da sind die Ukrainer extrem gut. Das sieht man übrigens auch an der Front. Da haben sie die gleiche Software, die sie benutzen. Und das schützt die Hauptstadt Kiew sehr gut. Das ist übrigens schon am Anfang vom Krieg die am besten geschützte Stadt gegen Luftangriff. Aber ich vermute halt, dass die Systeme dann zum Teil an der Front fehlen und das vielleicht auch mit ein Grund ist, warum es jetzt so hohe Verluste gibt im Süden.
Ich habe da irgendwo eine Meldung gelesen, dass es offenbar geheime Truppen gibt, also eben nicht offizielle Truppen, die zum Beispiel in der Region Bachmut aktiv sind und dort versuchen, den Erfolg zu erzielen.
Also es gibt einfach so Special Forces, oder die Ukrainer nennen das Spetsnaz, so wie die Russen auch. Die haben ein Badge, wo man in der Öffentlichkeit nicht tragen darf. Mir hat mal einer so einen geschenkt. Und
hast du dann gedreht?
Nein, natürlich nicht. Nein, da kriegt man also ein Problem. Wenn man als Ausländer jetzt in einer Uniform von der Ukraine oder mit vielen Abzeichen umeinander läuft, das ist auch nicht meine Art, weil ich solidarisiere mich ja nicht auf diese Art mit den Ukrainern.
Eben, du bist also nicht Teil vom Krieg.
Nein, ich bin nicht Teil vom Krieg und ich würde mich nicht mit irgendwelchen fremden Abzeichen schmücken. Also eben ja. Von so Spezialeinheiten. Aber eben die Spezialeinheiten, die sind zum Teil auch hinter der Front, sind die im Einsatz, die helfen den Partisanen in den besetzten Gebieten, wo Eisenbahnbrücken versuchen in die Luft zu sprengen oder einfach die Schienen kaputt machen. Und das ist eben die Frage, wie lange es braucht, bis die Aktionen zusammen mit den Lenkwaffen, die Ukraine auf die logistischen Ziele hinter der Front schießen, wie lange das braucht, bis es wirklich zeigt, dass die Frontsoldaten, die Russen in den Schützengräben vielleicht die Munition ausgeht oder Panik ausbricht oder es nicht mehr koordiniert ist. Das ist jetzt die grosse Frage. Ich glaube, die Offensive wird Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern.
Gut, und dann gibt es natürlich noch den Gegenangriff, wo man auch etwas auf russischem Territorium gemacht hat. Und zwar sagen das russische Truppen, wo man dann, freiwillige Truppen und Freedom for Russia Legion oder wie die geheißen, wo man sagt, das sind Rechtsextreme. Was hast du da mitbekommen?
Also das Russian Volunteer Corps ist eindeutig rechtsextrem.
Das sind aber Russen?
Das sind Russen.
Nicht Ukrainer?
Nein, das sind Russen. Und die haben zum Teil in der Ukraine gelebt, wie der Denis Nikitin. Das ist ein Übername. Das ist der Chef von dem Russian Volunteer Corps. Der war auch in der Schweiz häufig gewesen. Der redet perfekt Deutsch. Der hat auch Rechtsextremisten im Kampfsport trainiert. Und das ist wirklich eine mehr oder weniger reine rechtsextreme Bewegung,
die
Ukraine.
Und wird denn die unterstützt von der Ukraine?
Ja, natürlich, aber ja. Das ist offensichtlich.
Einfach, sie sagen, der Find von unserem Find ist unser Freund, oder?
Ja, sie brauchen unbedingt Leute, wo die russische Truppen verzetteln. Und das Russian Volunteer Corps ist die eine Gruppe. Und dann gibt es noch eben die Freedom of Russia Legion.
Ja.
Und dort ist nicht so klar, politisch sind die sicher nicht gleich polt wie die Rechtsextremen, aber die kämpfen zusammen. Wobei man sagen muss, so in den letzten Tagen, Wochen ist es plötzlich ein bisschen still geworden.
Die haben zum Teil Richtung Belgrad haben die erobert und die haben sie auch evakuiert worden, sind Gebiete und so. Genau. Aber das hat man aus taktischen Gründen zugelassen, um dort ein bisschen russische Truppen anzuziehen, oder?
Man muss sich vorstellen, oder? Die Ukrainer müssen ja ihre Grenze jetzt im Norden, Weißrussland, im Nordosten zu Russland, die müssen sie immer schützen.
Ja.
Weil sie nicht wissen, ob Russland nicht dort wieder wird angreifen. Die Russen haben sich bisher aber nicht müssen auf ihre Grenze konzentrieren, sondern die haben ihre Soldaten wirklich in die Ukraine geschickt und ihre Grenze zum Teil fast unbewacht überlassen. Und das haben die Ukrainer gemerkt und haben die Russen geschickt, damit die dort ein bisschen Radau machen und die Russen zwingen, Einheiten dort anzuschicken. Und das ist jetzt eben auch passiert. Und ich weiss nicht, wie viel von diesen Gruppen jetzt noch übrig geblieben ist. Also ich bin nicht, also die Vorstellung, dass die jetzt auf Moskau marschieren, das halte ich für völlig illusorisch.
Aber da gibt es ja noch den Herrn Prigozhin da mit seiner Wagner-Gruppe, die jetzt abgezogen ist aus Bachmut, hat es geheißen. Er kommt dann im August wieder, hat er angekündigt, hat sollen unter das Kommando vom Verteidigungsministerium. Er hat sich da dagegen gewehrt. Wie siehst du die Geschichte von dem Prigozhin?
Ich weiss nie, wie viel von diesen Spannungen innerhalb von der russischen Streitkräfte, also inklusive Söldnergruppen, es gibt ja ganz viele Söldnergruppen, nicht nur Wagner. Ich weiss nie, wie stark die Spannungen inszeniert sind, um uns irgendwie in die Irre zu führen oder die Ukraine und wie viel davon echt ist. Aber es wirkt schon so, wie wenn das Verteidigungsministerium und die Wagner-Gruppe ein grosses Problem miteinander hat. Und das führt eben auch dazu, dass es dann so unkoordiniertes Vorgehen gibt. Also in Bachmut ist das zum Teil wirklich zwischen den verschiedenen Einheiten nicht koordiniert gewesen und mit eben auch ein Grund, warum jetzt die Ukraine dort recht grosse Fortschritte gemacht haben. Also fast noch grössere.
Aber in erster Linie, weil jetzt Wagner sich zurückgezogen hat, oder?
Es hat schon vorher angefangen. Also auch wie Wagner noch dort war, haben sie wichtige Punkte verloren, weil die Ukrainer sich dort wirklich Mühe gegeben haben. Aber die Frage ist jetzt, eben, kommen die Wagners-Leute wirklich zurück oder werden die noch und noch ins Ausland gehen, in die Zentralafrikanische Republik, zu den Diamanten oder nach Mali, zum Gold? Oder? Das ist ein Big Business für Wagner. Oder werden sie weiterhin in Russland kämpfen? Ich vermute, dass es irgendeinen Kompromiss geben wird. Also dass der Putin dann nützt das ja vielleicht auch aus den Spannungen, dass er den Prigozhin immer noch braucht, weil er hat viele Kämpfe. Und
hat der wirklich auch eben Effekt gehabt in Bachmut? Ist es wirklich der Prigozhin und der Wagner, der dort den Erfolg für die Russen gebracht hat?
Nicht allein. Aber ohne den Wagner wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Weil die haben einfach die Leute in den Tod geschickt. Das ist denen gleich.
Und die Russen machen das nicht, also die reguläre Armee?
Ja, ich glaube, dort ist es noch hinter möglich, einmal sich zu verschlaufen. Und eben, aber ich glaube, Wagner, die töten ihre Leute, wenn sie zurückgehen.
Und das machen nicht die reguläre Armee. Weil ich
habe das immer wieder.
Weil das ja unter Stalin, sage ich das, gewesen, ja. Oder? Ja. Und dass die dann zurückgehen und dann werden sie als Verräter dann runtergemäht.
Ja, da gibt es glaube auch Videos, also Filme aus dem Zweiten Weltkrieg bei Stalingrad, wo das die Russen gemacht haben. Jetzt gibt es, also seit langem gibt es immer wieder Berichte. Es gibt jetzt auch ein Video, ein Drohnenvideo, wobei so etwas kann man auch fälschen. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das der letzte Beweis ist, aber wir haben das Leute immer wieder erzählt und auch Gefangene erzählen das auch immer wieder, dass sie wissen, wenn wir zurückgehen, werden wir umgebracht.
Also, in dieser letzten Woche haben wir eine Rede von Zelensky im Bundeshaus, also videomässig natürlich. Die Rolle der Schweiz sollten wir besprechen. Machen wir zwischen der Musik noch fast zum Schluss. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Kurt Pelda, aus der Sicht der Ukrainer oder du, wo du in der Ukraine warst, wie siehst du die Rolle der Schweiz in dem Ganzen?
Ja, also alles in allem ziemlich beschämend. Es gibt private Rolle, die ist nicht beschämend. Da gibt es sehr viel Hilfe.
Hilfe, also spontane Hilfsaktionen?
Ja, und zum Teil auch organisiert. Also vieles geht aus von Ukrainern, die in der Schweiz leben, die sich organisiert haben. Und da machen auch Schweizer mit.
Und du hast auch mitgeholfen, ich habe auch mitgeholfen. Ich muss sagen, also namhafte Beträge insgesamt, wo man das Gefühl hat, man muss irgendeinen Beitrag leisten. Man ist da in dem Sinne nicht neutral, dass man dann noch gleich viel an der Russenschicht. Ich glaube, das Land ist angegriffen worden auf die brutalste Art und Weise. Es ist ganz klar, wer da im Recht ist und wer im Unrecht ist. Und ich glaube, die persönliche Solidarität, die ist gefordert. Und das erlebst du auch, dass das viele Schweizer gemacht haben.
Ja, das ist ja so. Also eben auf privater Ebene ist ganz viel gelaufen. Ich habe jetzt nicht so viele von den bekannten Hilfswerken gesehen, die in der Ukraine irgendwie tätig sind, am Anfang vom Krieg. Nein, also ich habe aber das ist generell, das sind nicht nur Schweizer, man sieht relativ wenig ausländische Hilfsorganisationen, die so richtig präsent sind. Also wenn man es vergleicht mit Konflikt in Afrika, wo jede Hilfsorganisation noch irgendjemand ein Fähnchen aufpflanzt und mit einem Auto umeinander fährt, und Chile, sieht man in der Ukraine wenig. Aber das hat eben auch den Grund, dass die Ukrainer selber sehr viele Hilfsorganisationen haben. Die kriegen zum Teil Unterstützung aus dem Ausland und die machen sehr viel. Also es ist nicht ein Entwicklungsland, das das bräuchte, wie irgendjemand in Afrika. Aber die andere Seite ist halt eben unser Staat. Und ich meine, der hat am meisten Geld. Und wenn man jetzt so schaut, was DEZA budgetiert hat für das Jahr, dann muss man sagen, das ist lächerlich.
Es ist also fast am Schluss, was die Schweiz da geliefert hat, am Schluss in Europa, wenn man es vergleicht mit anderen Ländern. Es geht jetzt eben nicht nur um Waffen, wo man sagt, hey, das können wir nicht machen, wir sind neutral, sondern die normale zivile Hilfe, da ist die Schweiz wirklich kein Vorbild, im Gegenteil, oder?
Und das ist eben das Schändliche, weil über die Neutralität kann man diskutieren, aber das ist eine Tradition, das ist Fakt. Da könnte man sich darauf einigen und sagen, okay, wenn wir schon nichts machen in Sachen Kriegsmaterial, also auch über Drittstaaten und so weiter, dann machen wir wenigstens etwas humanitär. Aber da sind wir wirklich international, in Europa, wir gehören zu den Schlusslichtern. Wir machen ganz wenig.
Und aber in der Schweiz hat man das Gefühl nicht, oder? Wir sind ja solidarisch und dass die humanitäre Tradition von der Schweiz wird immer sehr hoch gehängt.
Aber wo ist die humanitäre Tradition jetzt da? Klar, wir haben über 70'000 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Polen hat 2 Millionen aufgenommen.
Also im Vergleich zur Bevölkerungszahl viel, viel mehr. Ja, ist ja logisch. Sie sind auch näher dran. Ich war vor kurzem in Polen. Die haben sogar gesagt, das ist gut für unsere Wirtschaft. Es gibt jetzt mehr Leute da, die kaufen mehr. Und hat eigentlich der Wirtschaft eher einen Boom versetzt. Dort.
Ja gut, und das Polnische und das Ukrainische sind verwandt. Also die können eher miteinander kommunizieren, wie jetzt hier bei uns in der Schweiz. Also natürlich machen wir etwas für die Flüchtlinge. Man hat Schutzstatus S. Aber jetzt geht es gerade, jetzt nach dem Dammbruch, Cherson, ging es ja auch um humanitäre Hilfe. Und da versagt die offizielle Schweiz total. Wir reden in Lugano an einer Konferenz über den Wiederaufbau, aber ich meine, das ist ja pervers, über Wiederaufbau zu reden, wenn noch der Krieg herrscht. Oder?
Jetzt wenn jeden Tag Sachen zusätzlich zerstört werden.
Genau. Ja. Und gerade so in Sachen Wasserversorgung, das ist ja nicht nur in den Dammregionen so, dass das ein Problem ist, das ist in allen Frontregionen. Also 800 bis 1000 Kilometer entlang von der Front hat es praktisch kein fließendes Wasser mehr, weil das ist kaputt.
Aber das jetzt passiert, ist genau im Moment, wo eigentlich die Ukrainer die Offensive gestartet haben und die Russen sagen, ja, das ist der Damm ist zusammengefallen oder sind die Ukrainer gewesen. Man weiss es nicht 100% genau, was passiert ist. Nach deinen Informationen, was ist passiert?
Also ein Damm geht in der Regel vor allem so einen grossen und gut gebauten Damm. Also die Sowjets haben schon, wenn sie Wellen haben, haben sie durchaus Bauwerke gemacht, wo heben.
Oder? Grossartig ist es, das war ein Teil, wirklich ein Schmuckstück von der Sowjetunion.
Genau, und das ist ja nicht der einzige Damm, den die Sowjetunion gebaut hat. Das sind ja irgendwie fünf Dämme.
Hintereinander.
Und das ist auf der unterste und ausgerechnet dort, wo eben die Offensive stattfindet. So einen Damm kann man eigentlich nur sprengen. Mhm. Und von aussen sprengen mit irgendwelchen Bomben oder Lenkkraft, das kann man vergessen.
Also das hat man auch gesehen, oder?
Das hat man auch gesehen, natürlich. Und die Russen haben das auch auf ihren Radarschirmen gesehen, wenn irgendetwas kommt. Und so wie zum Beispiel das Maschine, also das Turbinenhaus auseinandergefallen ist, das deutet auf eine Sprengung von innen hin. Mhm. Norwegen haben das ja auch gemessen, oder? Die so ein bisschen verfolgen wegen Erdbeben und so weiter, haben eine Explosion, eine grosse Explosion in der Region mit ihren Messgeräten aufgezeichnet. Also es ist ziemlich klar, dass das die Russen gesehen sind, sie haben den Damm kontrolliert. Es hat schon im letzten Oktober Bericht gegeben, dass sie Sprengstoff angebracht haben. Was ja logisch ist, der Damm wäre ja wunderbar gewesen für die Ukraine, um dort auf die andere Flussseite rüberzukommen. Also sie haben ja schon im letzten Oktober gewisse Sachen an diesem Damm gesprengt, um eben zu verhindern, dass das als Brücke dient.
Aha.
Aber sie haben die Verantwortung für den Damm. Sie haben auch können, sie haben können steuern, wie viel Wasser da rausgeht. Und sie haben wirklich in der Woche vor Beginn von dieser Offensive das Reservoir, der Stausee, bis an den Rand gefüllt, damit es richtig viel Schäden gibt.
Also, wir sind jetzt fast schon anderthalb Jahre in dem Krieg, noch nicht ganz. Es wird noch länger gehen. Also, das sagen jetzt auch die Amerikaner. Der General Milley hat gesagt, this is a very difficult fight, is a very violent fight. Das siehst du auch so, dass das also noch ganz lang und blutig zu und her gehen wird.
Häufig bei solchen Sachen ist, dass dann die eine oder die andere Seite irgendwann einmal einfach nicht mithalten kann, logistisch vor allem eben auch, und dass es dann je nachdem zu einem Zusammenbruch kann kommen. Das halte ich immer noch für möglich, aber ich glaube nicht, dass der Krieg noch in diesem Jahr beendet wird.
Aber das vielleicht, ich habe eine andere Prognose gelesen, noch, dass bis Ende von diesem Jahr die Ukraine vielleicht ein oder anderthalb Provinzen können erobern. Vielleicht Kherson ganz und die Hälfte Saporischia etc. Und dass das vielleicht könnte auch dann möglicherweise zu einem Turning Point kommen.
Also ich glaube schon, dass die Offensive fortgesetzt wird. Die Ukrainer lernen schnell aus ihren Fehlern und die Ukrainer werden schon Erfolg können vorweisen. Aber es ist einfach, ich habe das in Bachmut gesehen, wie das geht. Da wird um jeden Quadratmeter gekämpft. Also auch jetzt sind ja die Ukrainer dort in Offensive. Und man kann einfach nicht erwarten, dass man in einem Tag 20 Kilometer vordringt. Das kann man, wenn es keine Befestigungen gibt und keine Truppen, dann kann man 20 Kilometer am Tag machen. Aber sonst ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Und da müssen die Ukrainer Geduld haben und die es interessiert im Westen, das braucht auch Geduld und vor allem braucht es eine Lernfähigkeit. Und diese Lernfähigkeit, auf die hoffe ich eigentlich, weil die Ukrainer immer wieder gezeigt haben, dass sie schnell lernen.
Jawohl, aber es werden noch viele, viele sterben, viele, viele werden noch verwundet werden. Und wir sind da ein bisschen Zaungäste von dem Ganzen, nicht einmal so weit weg von uns, findet in dem Moment, in dieser Sekunde, in dieser Minute, findet dort das statt, wo Leute sterben und in nicht so kleiner Zahl. Danke vielmals. Das war der Kurt Pelda, wir haben dich schon mehrfach gehört. Dir alles gut. Ich hoffe, du kannst jetzt trotzdem wieder ein bisschen gut schlafen, auch wenn du in der Schweiz bist. Der nächste Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind.
Radio 1 Visite. Das ist Ihre Podcast. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.